Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Lutz Fricke. Lutz kümmert sich beim Automobillogistiker Mosolf um das Thema Sustainability, das aktuell gefühlt so ein bisschen ins Hintertreffen gerät bei einigen Unternehmen, die um ihre Wettbewerbsfähigkeit fürchten. Warum Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht im Zielkonflikt stehen müssen und wie Mosolf versucht, beide Ziele in Einklang zu bringen, das und mehr erfahrt ihr jetzt. Los geht's. Hallo Lutz, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, freut mich sehr, da zu sein.
Ja, Leute, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Du bist bei Mosolf verantwortlich für das Thema Sustainability und Nachhaltigkeit. Die meisten unserer Zuhörer dürften Mosolf kennen, aber gib uns mal einen mini-kleinen Überblick, was Mosolf heutzutage so treibt, 2025.
Ja, wenn ich sonst so Mosolf erkläre, dann ist das erste Bild, was viele im Kopf haben, die Autotransporter auf der Autobahn.
Ja, ne? Genau.
Wir transportieren Fahrzeuge von A nach B für unsere Kunden. Das, was man nicht sieht, ist das Geschäft hinter den Kulissen auf unseren Standorten. Wir haben 43 Standorte in Europa und bieten dort alles Mögliche an Dienstleistungen rund ums Fahrzeug dann an. Also von der kleinen Reparatur über eine Lackierung bis zur Wäsche und Fotografierung für die Zweitvermarktung wird an diesen Standorten alles gemacht. Und das Ganze machen wir mit ca. 3.400 Mitarbeitenden mittlerweile und machen Jahresumsatz von ungefähr 700 Millionen Euro.
Ja, ihr seid nur Automotive-Geschäfte, ihr macht ja keine anderen Transporte?
Nee, wir machen tatsächlich Automotive. Wir haben jetzt gerade die TO Group aus Bremen dazu gekauft. Die machen High- und Heavy-Transporte weltweit. Also wenn irgendjemand mal ein Windrad transportieren muss, dann kann er sich da hinwenden. Dann organisieren wir das auch mittlerweile. Aber ansonsten liegt der Fokus klar auf alles, was Räder hat und Motor.
Okay, mit anderen Worten auch Finished Vehicle Logistics, das sind Fertigfahrzeuge bzw. Gebrauchtfahrzeuge, ist ja auch ein kleiner Teil dabei, die irgendwie umgeschüttet werden müssen. Es geht um keine Ersatzteile, gar nicht zum Beispiel, oder doch?
Nee, Ersatzteile nicht, aber Traktoren, Mähdrescher tatsächlich auch. Also alles, wie gesagt, alles, was Räder hat und Motor.
Ja, und Transportmodi transmodal oder in erster Linie LKW-Transporte?
Genau, also wir organisieren natürlich auch mit Partnern zusammen Bahntransporte, logischerweise. Wir haben an vielen Standorten Bahnanschlüsse, wo uns Fahrzeuge per Bahn erreichen oder abgehen können. Eine eigene Flotte haben wir aber ausschließlich mit LKWs und zwei Ro-Ro-Binnenschiffen, die zwischen Düsseldorf und Antwerpen, Rotterdam pendeln.
Okay, wäre meine nächste Frage gewesen. Eure Kette endet sozusagen spätestens an den Häfen und ihr habt kein Überseegeschäft, ihr macht nichts in den USA oder in Asien, sondern rein Europa und dann endet es auch an den Häfen.
Genau, also wir sind natürlich nicht nur Exporteure, sondern mittlerweile auch verstärkt im Importgeschäft tätig, weil wir merken ja auch, dass sich der Markt ein bisschen dreht. Heißt, unsere Strategie geht schon auch Richtung Hafengeschäft, zu sagen, wir sind hier Anbieter für den Umschlag, ja, der Fahrzeuge, die reinkommen. Oder auch rausgehen aus Deutschland, werden über uns umgeschlagen. Aber so wie du sagst, ja, also es endet dann am Hafen, Überseegeschäft haben wir keins.
Endet am Hafen oder beginnt am Hafen, wenn man jetzt mal beispielsweise chinesische Fahrzeuge beispielsweise, könnte ein großes neues Geschäftsfeld für euch zukünftig sein.
Absolut, genau.
Wäre der Klassiker. Mhm. Ja. Okay, wie lange bist du schon im Unternehmen und wie bist du auf den Job des Head of Sustainability? Wie bist du da reingerutscht?
Boah, wilde Reise.
Okay, die hören wir gerne.
Ja, ja. Also ich bin vor circa 7 Jahren jetzt schon zu Mosolf gekommen, habe dort angefangen in der Digitalisierung. Es war aus privaten Gründen, dass ich aus der Schweiz, wo ich vorher gelebt habe, wieder zurück nach Deutschland bin und in die Nähe quasi des Ortes, des Heimatortes meiner Frau. Und da war Mosolf der größte Arbeitgeber und der erste Job, der da angeboten war, war dann
So kommen Leute in die Logistik. Der erste große Job, der da frei war in der Nähe vom Wohnort meiner Frau.
Naja, absolut. Naja, es war nicht der erste freie Job, aber es war,
war natürlich
ein attraktiver Arbeitgeber in der Region, ne? Ein großer Arbeitgeber. Und ich war vorher lange in der Medienbranche unterwegs und hatte irgendwie Bock, auch mal was Neues zu machen. Das heißt, da kam das gelegen, sich in Richtung Digitalisierung zu entwickeln. Und dann habe ich 2 Jahre verschiedene digitale Projekte begleitet, digitale Produkte entwickelt für unsere Kunden. Und dann kam Corona Und mit Corona kam auch bei mir so ein bisschen nochmal ein Sinneswandel in, was will ich eigentlich machen, wo will ich eigentlich hin? Interessanterweise, und jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich mag gar keine Autos. Ja. Also ich habe hab gar keine emotionale Bindung zu einem Auto.
Hast du das in dem Vorstellungsgespräch auch erwähnt?
Tatsächlich ja. Aber das war anscheinend kein ausschlagendes Kriterium. Also Gott sei Dank. Ne? So. Aber ich bin in Berlin groß geworden und hier ist man irgendwie gar nicht auf ein Auto angewiesen. Das heißt, ich hatte mein erstes eigenes Auto auch erst mit 31, als ich aus Berlin rausging. Von daher, ja, das war so ein bisschen mein Aufschlag.
Und ja, du, das ist einfach, kein Auto zu mögen, wenn man aus Berlin kommt. Ne? Es ist nicht so ganz einfach, wenn man in der Provinz wohnt.
Absolut. Und deswegen ist ja meine Challenge jetzt gerade, ich lebe auf dem Land und habe mein Auto verkauft vor fast 2 Jahren, 1,5 Jahren. Mhm. Und bewege mich jetzt quasi mit allem Möglichen von Carsharing über Fahrrad, hauptsächlich Fahrrad und Öffis bis hin zu...
Wow, okay, auf dem Land ist das eine Herausforderung, ne? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Land. Jetzt weiß ich nicht, ob wie dein Familienleben aussieht, aber wenn du Kinder hast, die zum Fußballtraining oder wohin müssen, mit Öffis wird es da schwierig.
Ja, ja, also um fair zu bleiben, wir haben immer noch ein Familienauto, aber jetzt halt keine zwei mehr, sondern nur eins. So, okay, aber okay. Auf jeden Fall war das so der Aufschlag, warum ich gesucht habe, nachdem neuen Sinn und gedacht habe, es muss doch irgendwas geben, was ich irgendwie auch mit meiner intrinsischen Motivation, die Welt ein bisschen besser machen zu wollen, überschneidet. Und genau in dem Moment kam unser COO um die Ecke mit einem Projekt, nannte sich damals Green Compound, und hat gefragt, hey Lutz, hast du Lust? Ich weiß, du hast da Interesse an diesen Themen, willst du dich da mal reinfuchsen? So, und das habe ich dann gemacht, vor fast 5 Jahren jetzt. Und über dieses Projekt hinaus sind wir dann auf den Punkt gekommen und haben gesagt, das ist ganz schön, wenn wir einen grünen Compound haben, das ist gut und richtig und wichtig. Ja, aber wenn wir den Rest nicht betrachten, wenn wir die anderen 43, 44 Standorte, die wir haben, dann außen vor lassen, dann ist das irgendwie nicht wirklich glaubhaft. So, also das passt.
Okay, aber die Idee da war irgendwie mal so ein Testprojekt, erstmal anfangen mit einem Standort, mal gucken, was da alles möglich ist und das als Learning sozusagen für weitere Standorte zu nutzen.
Genau.
So, dass man Green Compound, also sozusagen einen Standort mal genau unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, wie man da wirklich nachhaltig werden kann.
Richtig, ja. Genau. Und aus diesem Projekt raus sind wir dann halt auf den Punkt gekommen und gesagt, okay, das ist ein guter Aufschlag. Jetzt ist aber die Frage, wie bringt man das ins ganze Unternehmen rein? So, und der erste Aufsatz, den wir hatten, war, wir bilden eine Abteilung, die nennt sich dann Climate Action und haben die im Qualitätsmanagement angehangen, weil ganz viel mit CO2-Bilanzierung, Umweltmanagement und so einherging. Das war Anfang 2021. Im Laufe des Jahres 2021 haben wir dann aber festgestellt, ja, warte mal, da kommt ja noch viel mehr. Also das ist ja nicht nur CO2 und das ist ja nicht nur Umweltmanagement, ne, mit Ressourcen umgehen, sondern wir haben ja auch noch Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden beziehungsweise rechtliche Verantwortung im Bereich Compliance. Ja. Und dieses ganze Thema haben wir dann nochmal neu gebündelt und gesagt, okay, jetzt gründen wir eine Abteilung, die nennt sich Sustainability und Nachhaltigkeit. Und die ist nicht mehr in der Qualität aufgehangen, sondern direkt am Vorstand und haben dann auch in dem Zusammenhang direkt eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt für unser Unternehmen, dem Vorstand zusammen. Und seitdem sind wir dran, Abteilungen aufzubauen und die Strategie umzusetzen.
Ja, spannend. Ja, vielleicht lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen über diesen Green Compound, über diese Idee nochmal sprechen und was die Learnings da waren. Das war sozusagen der erste Aufschlag, das war der Auftrag von der Unternehmensleitung an dich bzw. dein Team, da mal reinzuschauen, wie man einen Standort sich vornehmen kann und da wirklich Best Practice, State of the Art sozusagen mal aufzuräumen. Was habt ihr dort konkret gemacht und was waren die Learnings aus diesem Green Compound Projekt?
Genau, also konkret gemacht ist, wir haben gesagt, was braucht es eigentlich, um unser Geschäft durchzuführen? Also von Ressourcen, Energie. Wir haben als Logistiker, als Fahrzeuglogistiker großen Flächenbedarf. Dann geguckt, okay, wie kann man eine Fläche eigentlich nicht nur zweidimensional nutzen, indem man sie quasi asphaltiert ein Auto draufstellt, sondern wir haben überlegt, macht es Sinn, ein Parkhaus zu entwickeln, auf dem Parkhaus vielleicht Photovoltaikanlagen. Das sind natürlich immer alles Preismodelle, ne? Also weil ein Parkhaus ist natürlich immer teurer, als wenn ich einfach eine Fläche asphaltiere. Gleichzeitig hätte ich wieder mehr Lagerkapazitäten. Das sind alles Dinge, die muss man ein bisschen ausnivellieren. Dann das Thema, wie asphaltiere ich eigentlich ein Compound? Ja, also was nehme ich da, damit der Boden quasi nicht zusätzlich belastet wird, sondern Wasser meinetwegen auch versickern kann? Was nehmen wir, um unsere Autowäschen durchzuführen. Ja, es gibt da Regenauffanganlagen, die man nutzen kann, um Regen aufzufangen und gleichzeitig damit dann Autos zu waschen. So. Und all diese Themen sind da reingeflossen in dieses Projekt. Und während wir uns das alles angeschaut haben, haben wir geguckt, wie sieht es denn eigentlich auf anderen Standorten aus? Und dann hat man natürlich festgestellt, da gibt es ein Gap. So, weil die waren teilweise aus den 60er, 70er Jahren schon teilweise in Schuss gehalten, teilweise natürlich auch nicht, ja, weil einfach großes Budget bei einem Logistikunternehmen für High-End-Infrastruktur ist einfach auch nicht da. Und da muss man gucken, was man mit den vorhandenen Mitteln, die man hat, auch machen kann. Und aus dieser Betrachtung der Diskrepanz raus ist dann auch quasi gesagt worden, okay, wir müssen das ein bisschen größer denken und strategischer aufhängen. Und genau so haben wir es dann später auch gemacht.
Ja, vielleicht nochmal eine Frage dazu, gerade wo du gerade Margen ansprichst und Wettbewerbsdruck und Wettbewerbsfähigkeit. War denn von Anfang an die Devise, die dir mitgegeben wurde, schlag Projekte vor oder probier Dinge aus, die auch auf absehbare Zeit auch wirklich kompatibel sind mit Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise? Man kann 1000 verschiedene Dinge machen, die super für die Umwelt sind, die den Boden nicht belasten, die Luft nicht belasten, aber letztlich unter dem Strich fürs Unternehmen nicht viel bringen für die Bilanz beispielsweise. Oder sogar noch schadenweise viel, viel zu teuer sind, unterm Strich sich nicht wirklich darstellen lassen, wirtschaftlich. Oder war das mehr so eine Situation, wo wir gesagt haben, okay, hau mal alles raus und auch das, was du da entwickelst beispielsweise, kann man hervorragend nutzen in Public Relations, Kommunikation nach außen, neue Projekte lassen sich toll darstellen, die ganze Außenwirkung, die wir damit erzielen bei Mosop und so weiter und so fort. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Denn diese Diskussion, als du anfingst, was da die Voraussetzungen waren und wie diese Themen dort hochgespielt worden, in der Presse verbreitet worden, mit Stolz nach außen getragen wurden, manchmal übertrieben wurden, Stichwort Greenwashing und so weiter. Und heute, März 2025, wo wir eine andere Situation haben, kommen wir gleich nochmal zu, aber nimm uns nochmal bitte mit in die Welt damals, ob da schon das Thema, was kostet uns das Ganze, lässt sich das wirtschaftlich darstellen, da schon eine Rolle gespielt hat oder bist du erstmal carte blanche, sozusagen open-eyed in die ganze Sache reingegangen?
Also,
das war jetzt viel auf einmal, aber.
Das war mega viel. Ich versuche es ein bisschen zu sortieren. Ja. Also, fangen wir an bei dem Thema der Wirtschaftlichkeit. Also, es ist ja so, wenn wir komplett Nachhaltigkeit machen wollen, müssten wir eigentlich sagen, wir reißen alles ab und lassen der Natur ihren Lauf. So, jetzt sind wir realistisch. Das würde uns wirtschaftlich nicht nach vorne bringen. Also ist es natürlich immer eine Prämisse zu sagen, okay, unter den gegebenen Voraussetzungen, die wir gerade haben, müssen wir gucken, wie können wir unser Geschäftsmodell eigentlich Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. So, und dann ist es doch eigentlich spannender, sich anzuschauen, welche Chancen da drin stecken, zu sagen, okay, wenn wir jetzt das ganze Thema mal bis zum Ende durchdenken, ja, so wie wir es beim Green Compound zum Beispiel gemacht haben, dann wären wir am Ende dieser Reise das erste Mal in unserer Firmengeschichte in der Lage, die Energie, die wir für unser Geschäft brauchen, selber herzustellen. Bislang geben wir Millionen von Euros jedes Jahr aus, um Energie einzukaufen, weil wir sie selber nicht produzieren können. Ich kann nicht in Mitteldeutschland nach Öl bohren, wird wahrscheinlich nicht gerade erfolgreich sein. Und diese Chancen zu sehen, das ist das eine. Ja, jetzt, das andere ist zu sagen, okay, jetzt haben wir das Problem, wir sehen eine Chance, aber wie heben wir die? Also A, wir haben bis jetzt null Energieproduktion. Wir haben keine Möglichkeit, wie unsere Diesel-LKWs diese neue Form der Energie dann nutzen können, also Elektronen statt Moleküle. Und das Dritte, selbst wenn wir die Produktion und die LKWs hätten, dann müsste der Strom ja von der Produktion noch zum LKW. Also auch die Ladeinfrastruktur müssen wir mitdenken. Ja. So, und das sind natürlich keine kleinen Investitionen, die man hier tätigen muss. Ja, also das sind ja Millionen, die da hinterhängen.
Hinzu kommt noch, dass dir vielfach nicht klar war, wie teuer bzw. wie wirtschaftlich das Ganze sein wird, weil man nicht klar wusste, in welche Richtung sich beispielsweise Förderungen entwickeln würden.
Absolut, absolut. Also ja. Da sind halt viele Unbekannte drin. Ne? Aber wichtig ist, dass man so ein Bild der Zukunft mal entwickelt und überlegt, wie könnte das dann in Zukunft aussehen? So, und wenn man dieses Bild entwickelt und sagt, okay, wenn wir das hinbekommen, wir nennen das bei uns Mosolf Ecosystem, dieser Dreiklang aus Energiegewinnung, Energiebereitstellung und Nutzung. Wenn wir das hinbekommen, dann ist unser Geschäft relativ resilient gegenüber Einflüssen von außen. So, weil ich bin nicht mehr abhängig von den Preisschwankungen am Energiemarkt, ja, für Öl, für Diesel, für Gas, sondern ich habe einen festen Preis Energie, mit dem ich kalkulieren kann. Und jetzt ist der Punkt zu überlegen, strategisch, wenn ich so viel Nutzen in diesem Zielbild sehe, wie komme ich denn da hin? Und da haben wir jetzt gerade schon vor 2-3 Jahren die ersten Schritte gemacht. Wir haben die ersten Komponenten dieses Ecosystems angefangen zu entwickeln. Die PV-Anlagen mit Partnern zusammen, die Ladeinfrastruktur an strategischen Standorten, wo wir sagen, okay, hier können wir tatsächlich Verkehre auch schon umstellen, und die ersten Elektro-LKWs angeschafft. Wir sind mittlerweile bei einer Flotte von ca. 20 E-LKWs, also es ist kein unrelevanter Anteil mehr. Und sind jetzt auf der Suche nach Einsatzmöglichkeiten, die sich heute wirtschaftlich schon rechnen. So. Und die gibt's. So, unter bestimmten Voraussetzungen gibt's heute schon Einsatzmöglichkeiten, die sich auch wirtschaftlich rechnen. So, und wenn du das miteinander kombinieren kannst, zu sagen, wir sehen heute schon wirtschaftliche Aspekte, die gleichzeitig auf eine nachhaltige Ausrichtung oder nachhaltiges Zielbild einzahlen, dann sind das die ersten Dinge, die wir natürlich tun sollten. So, weil wir haben ein Zielbild und wir haben einzelne Komponenten aus diesem Zielbild. Und wenn wir die jetzt strategisch so entwickeln können, dass wir sie in 10, 20, also wir reden ja über einen langen Zeitraum, ne? Also das wird nicht in den nächsten 5 Jahren fertig sein, sondern in 10, 20, 25 Jahren, ja? Und wenn wir da aber an dem Punkt sind, dass wir heute die richtigen Entscheidungen getroffen haben, heute die richtigen Bausteine angefangen haben zu entwickeln, dann sind wir auch in der Lage, dieses Zielbild zu heben. Und diese Chancen, die da drin sind. Aber es wird nicht von heute auf morgen passieren. Und es wird nicht so sein, dass wir heute von unseren 700 Millionen Euro Umsatz 200 nehmen und quasi einmal nächstes Jahr komplett in die Umsetzung gehen. Das kannst du wirtschaftlich gar nicht vertreten.
Klar. Okay, du hast jetzt Elektro-LKW erwähnt und die passende Ladeinfrastruktur. Du hast Solaranlagen erwähnt. Willst du dazu noch was sagen, noch näher erklären, beziehungsweise noch auf andere Punkte eingehen, die in diese Kategorie fallen, Dinge, die ihr identifiziert habt als Maßnahmen, die jetzt sofort oder in absehbarer Zeit in so einem kleinen Zeithorizont schon wirtschaftlich sind und auf lange Frist sowieso? Fallen da noch weitere Dinge rein oder gibt es noch weitere Dinge, die du erklären möchtest zu diesen drei Aspekten?
Na, es ist ja so, also wie gesagt, wir haben die ersten PV-Anlagen ins Netz gebracht. Wir sind jetzt dabei, die nächsten beiden Großprojekte an Start zu bringen. Da reden wir dann schon über 25 bis 35 Gigawattstunden pro Jahr, die da entstehen. Das heißt, das ist ein Vielfaches von dem, was wir heute an Strom brauchen. Das wird sich aber natürlich mit dem Bedarf der Lkw-Flotte, wenn der von Molekülen, also dem Diesel, auf Elektronen umswitcht, dann wird sich der Bedarf natürlich ändern von ich brauche Diesel zu hin, ich brauche mehr Energie. Und diesen Aspekt musst du natürlich mit berücksichtigen in deiner Entwicklung. Dann ist es logisch, dass wir Ladesäulen nicht da aufbauen, wo wir heute im Fernverkehr tätig sind. Ja, weil Fernverkehrs-LKWs, die kannst du heute noch nicht mit den Technologien, die es heute gibt, kannst du die noch nicht umstellen. So. Also gucken wir natürlich strategisch an den Punkten, wo es Sinn macht, E-LKWs auch einzusetzen, dort auch Ladeinfrastrukturen mitzuentwickeln. Da musst du dann aber gleichzeitig wieder berücksichtigen, dass der Trafo, der den Strom bei dir, zu dir an den Standort liefert, dass der quasi genügend Leistung auch hat. Ja, ja. Du kommst dann auf einmal an einen Punkt und sagst, ah Mist, wir wollten hier, also idealer Standort, ja, wir haben die perfekten Voraussetzungen, um hier einen E-LKW einzusetzen, Ladesäulen aufbauen, kein Problem. Jetzt hast du aber das Problem, wie kriegst du den Strom, den du brauchst zum Standort? Weil deine Leitung, die da bis jetzt liegt, ist gar nicht ausgelegt dafür. So, und dann sagen dir die Leute von der Stadt, ja, kein Problem. So, in 2 Jahren schicken wir jemanden vorbei für eine Projektierung. Und dann sagst du so, boah, ich weiß nicht. Also das, wenn wir dieses Tempo beibehalten, dann können wir hier keine Chancen geben.
Ja, und wie seid ihr denn umgegangen? Was hat das für euch dann für Konsequenzen gehabt, als ihr diese Erfahrung gemacht habt, die übrigens genau dieselbe Erfahrung ist, die die meisten anderen auch gemacht haben, ne?
Ja, die machen viele, ja klar. Also zum einen bin ich ganz glücklich, dass wir einen Kollegen haben, der das Thema auch relativ hartnäckig verfolgt, also auch gegenüber Behörden, und dann diese 2 Jahre tatsächlich auf ein halbes Jahr runtergekriegt hat. Und dann hatten wir tatsächlich ein Dreivierteljahr nach der Anfrage die Stromleitung am Standort. Das funktioniert natürlich nicht überall, aber wichtig ist natürlich,
genau,
dass
ich denke gerade darüber nach, dass du vorhin erwähnt hast, dass ihr 43 Standorte in Europa habt.
Und ja, absolut.
Ist ja super, dass der eine Kollege einen guten Draht zur örtlichen Behörde hat oder zur Verwaltung, die das zu verantworten hat. Aber es ist eine Sache der Stadt, ne? Also du redest mit Leuten in der Stadt oder wo
klar,
werden die Entscheidungen?
Also mit Leuten aus der Gemeinde, der Stadt, je nachdem, wo du bist, ne?
Und, ja, genau. Und das mal 43, dann weißt du, wie komplex die Aufgabe ist.
Genau, aber auch da, also man kann es groß machen und sagen, man macht es mal 43 oder man sagt, hey, man macht nächstes Jahr mal 2 vielleicht und sagt, der Plan ist, wenn wir heute ein E-Lkw anschaffen wollen, dann kriegen wir meistens Zusagen, 2026, 2027 kommt der. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Vorlaufzeit, um zu gucken, wie kann ich meine Ladeinfrastruktur aufbauen. Und jetzt gibt es ja Dinge,
das ist ein schwacher Trost, dass die anderen Elemente auch so lange dauern, sodass man
nicht
Zeit hat.
Nee, absolut. Aber auch hier, also hier ist es ja wichtig, ein strategisches Vorgehen zu entwickeln, zu sagen, okay, wo sind deine Einsatzgebiete, wo müssen wir einen Fokus drauf legen und dann auch frühzeitig diese Gespräche anzufangen zu führen. So, wenn ich nämlich erst Gespräche führe, wenn das Kind fast im Brunnen gefallen ist, ja, der E-Lkw steht da, aber die Ladesäule steht da, aber ihr habt keinen Strom, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich strategisch falsch gehandelt. Und das ist wichtig, dass man diese Dinge jetzt tatsächlich so zusammenführt. Deswegen nennen wir sie Ecosystem, weil sie einfach auch zusammengehören und dann auch zusammen strategisch angeht.
Ja, ist denn nach wie vor die Planung, du hast es vorhin so beschrieben, dass du da mit deiner Abteilung in der Zentrale sitzt sozusagen, habt ihr 43 Standorte und du machst das alles zentral, solche Entscheidungen, auch solche Projekte oder ist auch mein anderer Ansatz wäre zu sagen, pass mal auf, die Standorte in, keine Ahnung, Italien, Österreich, keine Ahnung, wo ihr überall sitzt, die entscheiden das für sich, weil die Voraussetzungen ganz andere sind, die Connection zu den Behörden ganz anders sein muss für solche Projekte, da macht diese Investition mehr Sinn und du den Anspruch zu haben, dass du aus der Zentrale diese ganzen Gegebenheiten in den Märkten verstehst, ist vielleicht auch ein bisschen vermessen und so weiter und so fort.
Absolut.
Erklär mal bitte, wie der darüber nachdenkt, so diese Zentralität versus das in den Regionen zu entscheiden, wie man sowas da tatsächlich umsetzt.
Also zum einen, meine Abteilung setzt diese Dinge nicht um und wir unterstützen in der Projektierung, das ist in der zentralen Gemeinschaftsprojekt aus Corporate Strategy, Nachhaltigkeit, Einkauf und so weiter. Heißt, diese Dinge müssen ja Hand in Hand gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du dich auf eine Transformationsreise begibst, so, dann habe ich ja gesagt, wird es nicht so sein, dass wir jetzt einen Beschluss fassen und in 2 Jahren ist alles umgestellt. Das heißt, das betrifft dann auch Frankreich und Italien und sonst was, Polen, Tschechien, wo wir unterwegs sind, sondern du sagst, okay, wir haben einen Beschluss gefasst und wir fangen jetzt an. So. Und wenn du anfängst, dann nimmst du dir natürlich die Punkte, die am geeignetsten für diesen Anfang sind. Das heißt noch nicht, dass wir jetzt schon einen Plan haben, wie wir Batterie zum Beispiel bei Paris komplett elektrifiziert haben. Ja, da steht zwar jetzt schon eine riesen PV-Anlage, aber wir haben dort noch keine E-LKWs im Einsatz und so weiter, weil sich das vom Fahrprofil heute noch gar nicht so richtig anbietet. Mhm. Aber genau so musst du es halt Stück für Stück entwickeln. Also das heißt, es macht keinen Sinn, dich auf Dinge zu konzentrieren, die heute noch nicht gehen, sondern konzentrier dich auf die Themen, die naheliegend sind, ja, wo die Einsatzgebiete passen, wo die Infrastruktur passt, wo du Einfluss hast. Es macht ja auch keinen Sinn, zum Beispiel PV-Anlagen auf gemieteten Flächen zu projektieren. Ja, also wenn ich einen Mietvertrag von 5 bis 10 Jahren habe, dann baue ich da keine PV-Anlage hin, die sich erst nach 20 Jahren rechnet.
Klar.
So. Ja. Und deswegen, es gibt keine pauschale Antwort darauf zu sagen, ja, wir betrachten alle gleichermaßen. Du musst jeden Standort individuell betrachten und dann auch mit denen anfangen, die am geeignetsten für diese Transformationsprozesse sind.
Mhm. Aber vielleicht trotzdem mal ganz spannend zu verstehen, wie ihr dann tatsächlich zusammenarbeitet. Du hast gesagt, beschreib vielleicht mal deine Abteilung, was das so für Rollen sind, wie groß sie sind und wie ihr dann sozusagen von der Planung in die Umsetzung kommt. Ihr setzt nicht selber um, sagst du, sondern ihr arbeitet in anderen Abteilungen. Das ist vielleicht noch ganz interessant, auch als Blueprint sozusagen für andere, die was Ähnliches machen wollen.
Genau, also ich hatte ja gesagt, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Die Umsetzung dieser Strategie erfolgt in Bereichen Messen, Verbessern, Reden. Neu haben wir Funktionen des Planens entwickelt, die jetzt dazukommt. Messen, Verbessern, Reden sind die Kernbausteine für jede Transformation. Ja, also ich muss erstmal wissen, wo ich stehe, um zu wissen, wo ich angreifen kann. Das ist der Bereich Messen und Verbessern. Und Reden ist insofern wichtig, als dass du immer einen Kommunikationspart in der intrinsischen Motivation hast. Also das heißt, wenn wir Dinge tun und Dinge messen, dann ist es wichtig, diese Dinge auch zu erklären. So, und die Leute mitzunehmen, ja, wenn sich die E-LKWs zum Beispiel ändern, ja, und wir einen Fahrer kommunikativ mitnehmen, auf Augenhöhe erklären, was ändert sich für dich, wie ändert sich dein Berufsalltag und, dann ist er motivierter, diese Transformation mitzugehen, als wenn wir ihm das Ding einfach von Latz knallen und sagen, hier, mach, und der ist gar nicht informiert, ja, was es geht und warum es darum geht. Deswegen dieser Part Reden ganz wichtig. Und der letzte beschäftigt sich genau mit dieser strategischen Komponente, zu sagen, okay, was haben wir an Regulatoriken, die wir erfüllen müssen? Welche Chancen haben wir erarbeitet? Und wie können wir die Dinge so intelligent miteinander vernetzen, dass wir sie auch heben können? Das heißt, wir gehen jetzt strategisch auf die verschiedenen Kernbereiche des Unternehmens zu, Einkauf, Vertrieb, Strategie, und nutzen hier genau die Synergien, die sich ergeben in vielen Dingen. Ja, also zum Beispiel beim Vertrieb sind wir gerade dabei, gezielt nachhaltige Transportkonzepte als Dienstleistung zu entwickeln. Mit Messmethodiken, basierend auf der ISO 14083, das geht jetzt ziemlich tief, ja. Es gibt eine standardisierte Messmethodik, die da heißt Transportemissionen im Verkehr. Und die nutzen wir in Verbindung mit einem Book-and-Claim-Ansatz. Das heißt, wir verteilen eingesparte Emissionen gezielt auf bestimmte Kundenaufträge. So. Das nennt sich Insetting-Verfahren. Das heißt, ich kann alles, was in meinem Kosmos passiert, transparent berechnen an Emissionen, kann transparent nachweisen, wo ich welche Emissionseinsparungen durch zum Beispiel E-LKWs oder auch HVO hatte und kann diese Einsparungen gezielt, transparent bestimmten Kunden zuweisen. So. Mhm. Und damit kann ich erstmalig Kundenprodukte entwickeln, die diesen Transformationsprozess mitbegleiten. Also wenn wir Unternehmen haben, die sagen, okay, wir wollen unsere Emissionen im Transport senken und sind bereit, dafür einen gewissen Share am Anfang mitzutragen, weil wir, wenn ich sage, wir reden über Chancen, dann sehe ich auch, dass die Preise in Zukunft mit energiebetriebenen Antrieben deutlich fallen werden. Das heißt, die werden günstiger als das, was wir heute mit dem Diesel transportieren.
Mit alternativen Antrieben, ja.
Perspektivisch, ja. Mhm. Aber heute ist das noch nicht so. Heute gibt es noch Einsatzgebiete, wo der E-LKW noch teurer ist im Einsatz. Und diesen Gap, um den aufzufangen, kann man mit Kunden in diese ganz gezielten Kooperationsangebote gehen. Und dazu müssen wir natürlich strategisch mit dem Vertrieb, der Strategie, der Disposition zusammenarbeiten, um rauszufinden, wo sind gute Einsatzgebiete, welche Kunden betrifft das, können wir da strategisch diese Ecosystem-Komponenten entwickeln und. So, und so funktioniert die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen mittlerweile.
Mhm. Vielleicht der richtige Moment, um ein bisschen nochmal einzuschätzen, inwieweit sich die Bereitschaft auch auf Seiten eurer Kunden vielleicht im Laufe der Zeit verändert hat, tatsächlich in solche Dinge zu investieren. Du hast gerade gesagt, dass am Anfang müsst ihr gemeinsam sozusagen erstmal Sache in Angriff nehmen, zum Laufen bringen, und dann bildet sich die Wirtschaftlichkeit irgendwann im Laufe der Zeit ab. So ist, um es mal anders zu formulieren, als du es gerade dargestellt hast. Hat sich die Bereitschaft, solche Dinge anzugehen, auch dafür Geld auszugeben, aus deiner Sicht in der letzten Zeit geändert? Ich frage das ganz bewusst deshalb, weil als du anfingst mit dem Projekt, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, es war so eine Zeit, als irgendwie so eine Art Aufbruchsstimmung. Viele Sachen wurden gefördert und man konnte noch viel gute Punkte sammeln, wenn man nach draußen darstellt, wie nachhaltig man ist und was für grüne Projekte man hat. Der erste E-LKW und hier kommt Wasserstoff und so weiter. Man kann entsprechend nach außen auch da einiges darstellen, was gut bespielen und dann attraktiver für Mitarbeiter werden, all solche Dinge. Inzwischen habe ich so ein bisschen das Gefühl, und das wird mir von vielen Leuten auch so gespiegelt, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr den höchsten Stellenwert hat. Das will ich jetzt nicht übertreiben. Also es hatte schon mal einen höheren Stellenwert, als es jetzt hat. Dass es ein bisschen in den Hintergrund gerät, dass jetzt andere Prioritäten in den Vordergrund rücken, Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Energiekosten und so weiter, was natürlich alles zusammenhängt. Aber ich glaube, diese Hochphase, wo wirklich alle bereit waren, Dinge auszuprobieren und auch Geld zu investieren, ist die vorbei? Wie nimmst du das wahr? Lass uns anfangen erstmal mit den Kunden, mit denen ihr sprecht, die ihr begeistern müsst für solche Projekte, die auch vielleicht bereit sind, für solche CO2-neutralen Transporte beispielsweise zu bezahlen. Und erstmal mit euren Kunden angefangen und dann auch selber bei euch, wie sich diese sich ändernde Voraussetzung gerade irgendwie auch auf eure eigenen Aktivitäten auswirkt.
Ja. Ja, ganz spannende Entwicklungen, die sich gerade so vollziehen. Also wenn wir gerade die Weltgeschichte rausgucken, da sind ja teilweise absurde Entwicklungen.
Ja, hätte man so nicht absehen können. Ne? Also glaube ich, vor 2 Jahren hat er gesagt, oh, jetzt haben alles irgendwie ein bisschen verstanden und jetzt geht es in die richtige Richtung, jetzt geht es nur an die Umsetzung. So hatte ich mal, es gab eine Zeit lang, wo ich dachte, okay, jetzt haben es wirklich alle kapiert und die Einstiege kommen auch näher in der Hinsicht, dass der CO2-Preis steigt und Flottengrenzwerte und alles kommt so langsam und die Technologien kommen online und so weiter. Jetzt fügt sich so ein Bild zusammen und jetzt habe ich das Gefühl, als wenn, es wird ein Gegenwind, wollen wir es mal so beschreiben.
Absolut, aber gefühlt kommt das ja auch nicht von ungefähr. Ich meine, wenn man sieht, welche Großfirmen es gibt auf der Welt, mit was die ihr Geschäftsmodell machen, dann ist das ja irgendwann logisch, dass die diese Entwicklung nicht mehr gut finden, wenn sie nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen sind. Ja, und dass dann irgendwann Gegenwind entsteht zu dem, wenn sie sehen, wenn sich ein Logistiker wie Mosol komplett elektrifiziert, und den Strom auch noch selber gewinnt, dann haben die kein Geschäftsmodell mehr. So, und wenn ich sehe, dass mein Geschäftsmodell gefährdet ist, dann versuche ich natürlich alles, um dagegen zu arbeiten. Und das ist
aber ich will jetzt nicht nur den großen bösen Ölfirmen alles in die Schuhe schieben. Ich glaube, da ist noch mehr am Start als nur diese Lethargie oder dieses Aufbäumen der Ölbranche, die ja zum Teil ja auch versucht haben, in alternative Energien zu investieren. All die Großen haben da Projekte gehabt. Auch das wird inzwischen zurückgefahren. Aber es ist sind nicht nur die großen bösen Ölfirmen, die euch einen Strich durch die Rechnung machen wollen.
Nee, absolut. Man merkt das ja an vielen Ecken und Enden, aber irgendwoher kommt ja und meistens hast du halt Leute, die eine intrinsische wirtschaftliche Motivation in Themen haben, die so einen Druck dann auch aufbauen können.
Ja.
Das ist das eine und das andere ist, ich habe mich vom Beginn weg nie wirklich stark dafür interessiert, wie die Regulatorik ist. Das hört sich jetzt ziemlich krass an, aber wir haben unsere Abteilung nicht darauf ausgebaut, zu sagen, wir müssen schicke Berichte machen und schicke Zahlen erheben, sondern unsere Abteilung hat den Fokus, dieses Unternehmen nachhaltiger zu machen. So, und die Regulatorik, CSRD, Lieferkettengesetz, you name it, das ist ein Element dessen, was vielleicht auch einen rechtlichen Rahmen schafft. Ich bin auch von Anfang an transparent gewesen, dass ich diesen Hebel an sich zu schwerfällig fand. Ich fand immer zu sagen, diese Vorgaben, die es da gibt, die sind zu bürokratisch, zu umfangreich, zu schwer anwendbar, gerade für kleinere Unternehmen. Also größeres Unternehmen wie wir, die Kapazitäten aufbauen können, die kriegen sowas noch gestemmt. Aber wenn wir in kleinere Unternehmen gucken, das ist völlig irrsinnig, denen sowas abzuverlangen. Da braucht es andere Mechanismen, wie man die motivieren und mitnehmen kann. Das heißt, mein Fokus lag von Anfang an darauf, eher zu gucken, was für Chancen liegen denn eigentlich auch wirtschaftlich in der Nachhaltigkeitsentwicklung. Und da müssen wir ja nicht mal nur über CO2 oder Wasser oder sonst irgendwas sprechen. Ja? Also auch bei unseren Mitarbeitern, in dem Sozialen. Wir sind in einem Segment unterwegs, wo wir nicht die fettesten Löhne ever zahlen können. Ja? Also ein LKW-Fahrer verdient wahrscheinlich nicht so viel wie ein Daimler-Mitarbeiter oder ein Mercedes-Mitarbeiter. Aber er macht trotzdem einen wichtigen Job für uns. So. Und wenn wir es jetzt hier schaffen, dass hier die Zufriedenheit und die Gesundheit und sowas im Vordergrund steht, und der seinen Job gern und gut macht, dann hat das auch eine wirtschaftliche Komponente. Ja, also er wird seltener krank vielleicht, weil er motivierter ist, weil er gesünder ist. Er wird sich mehr und konzentrierter einsetzen, die Qualität zu liefern, die unsere Kunden auch erwarten. Und all das hat komplett wirtschaftlich messbare Komponenten. So, und wenn ich jetzt hingehe und sage, der Wind dreht sich, dann ist das richtig. Ja, also wir merken diesen Gegenwind, aber die Chancen sind ja trotzdem noch da. Also es ist ja nicht so, dass die Chancen nur, weil irgendjemand da rumproletet, dass die Chancen dann weg sind. Ja? Sondern wenn du ein klares Bild im Kopf hast und ein klares Ziel und weißt, wo du hin willst, dann irritiert dich das auch nicht so von außen, was da rumproletet wird.
Ja, das klingt sehr gut nachvollziehbar, wenn du immer wieder betonst, dass so diese Schnittmenge zwischen dem, was nachhaltig ist und was halt auch wirtschaftlich Sinn macht, dass diese Schnittmenge, dass man sich darauf fokussieren soll oder fokussieren muss, vor allem im ersten Schritt. Die Frage ist nur, reicht das, um unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsziele in Deutschland als auch europaweit tatsächlich zu erfüllen?
Ja.
Das ist die Frage, ist die Schnittmenge groß genug? Das ist so die Frage, die sich mir stellt.
Also ganz klares Ja. Die ist groß genug.
Ja, für weiter
diese Ziele zu erfüllen.
Ja, also kannst nicht nur ja sagen, da muss auch ein bisschen Butter bei die Fische.
Ja klar, aber also mach was doch plakativ. Also unser Unternehmen emittiert im Jahr 100.000 Tonnen CO2. 100.000 Tonnen. 80.000 Tonnen davon entstehen im Transport. Wenn ich unsere Flotte umgestellt habe und den Strom selber produziere, dann habe ich keine Emissionen mehr. Also dann gibt es noch ein paar Emissionen, die bei der Herstellung vom E-LKW und so entstehen, aber die sind so marginal im Vergleich zum Betrieb eines E-LKW. Also das Verhältnis von der Herstellungsintensität, also die Emissionen, die in der Herstellung entstehen, dass die marginal sind zu dem, was ein Diesel-LKW in einem Jahr an CO2 emittiert, nur durch die Verbrennung von Diesel. Das heißt, wenn ich es schaffe, dieses Zielbild zu erreichen, dann habe ich quasi die Ziele der EU übererfüllt. Weil wir sind dann nicht mehr bei 40, 45 oder 70% Reduktion, sondern wir gehen Richtung 80, 90%. Deswegen gibt es ein klares Ja. Und das ist dann wirtschaftlich. Also wenn ich dieses Zielbild erreicht habe, dann habe ich ein komplett resilientes Unternehmen gebaut. Ja, und dann habe ich Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit verbunden. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann können wir sogar Stücke weitergehen und überlegen, wie können wir jetzt unseren Einfluss weiter reduzieren auf die Ökosysteme, in denen wir uns bewegen.
Ja, ich finde es spannend, was du vorhin gesagt hast. Das ist mir da jetzt noch im Kopf, wo du sagtest, dass du dich gar nicht darauf wirklich fokussiert hast, was aus Brüssel kommt oder was für regulatorische Vorgaben da gemacht werden. Es ist eine erfrischende andere Sichtweise, weil viele Beobachter der Meinung sind, dass die Unternehmen sich nie bewegen würden, wenn es nicht drakonische regulatorische Maßnahmen gibt. Dass wir jetzt mit der Keule rauskommen müssen, weil sonst hören die Leute den Schuss nicht. Ne, das ist ja der Klassiker, wo sie sagen, komm, wir müssen immer mehr Gesetze auffahren, weil sonst die großen Konzerne sich überhaupt nicht drum kümmern, was in den Lieferketten passiert. Oder wir müssen drakonisch jetzt an CO2-Preis und Flottengrenzwert und so rangehen, weil sonst wird sich nie was tun. So. Ja. Das ist ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du sagst, wo du sagst, ja, ist mir eigentlich egal. Bei uns ist sowieso so viel Überschnittsmenge, dass es für uns ein natürlicher Anreiz ist, weil für uns ist Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sozusagen, das ist eine riesengroße Schnittmenge und die müssen wir einfach nur heben.
Ja, also nicht ganz falsch verstehen. Natürlich sind diese Regulatoriken auch richtig und wichtig aus meiner Sicht. Ich finde nur die Machart nicht so gut und gelungen. Ja, ich finde, man kommt hier mit einer Keule und versucht, eine kleine Fliege zu erschlagen. Also nur, um es mal bildlich zu beschreiben. Was ich glaube, wo man hier einen gesünderen Mittelweg finden muss, ist zu sagen, okay, ja, wir brauchen zum einen diesen politischen oder gesetzlichen Rahmen für die richtige Entwicklung. Ja? Und da spielen halt Regulatoriken eine Rolle. Und das andere ist, aber ich brauche auch Anreize, um mich nachhaltiger zu bewegen. So, und was ich für mich und unsere Abteilung definiert habe, ist, wir wollen nachhaltig werden. So. Und diese Regulatorik, die unterstützt uns in bestimmten Punkten, weil sie ein gutes Rahmenwerk gibt. Bisschen zu kompliziert aufgebaut, aber der Grundsatz des Rahmenwerks ist eigentlich ganz gut, ja, mit Zielen, Messmetriken und so weiter, die dahinter stecken. Ich glaube nur, wenn wir das Rahmenwerk ein bisschen kleiner machen, dann haben wir mehr Kapazitäten, um uns tatsächlich auf die Verbesserungen und die Chancen, die in dieser Nachhaltigkeit immer noch stecken, auch zu heben.
Hast du ein bisschen Bedenken, dass wir die Balance nicht richtig hinkriegen? Wir haben zuerst eine Welt beschrieben, wo wir irgendwie alle so auf dem Pfad waren und auch irgendwie die Gesetzgeber total vielleicht ein bisschen übereifrig da zugeschlagen haben und alle möglichen neuen Gesetze mit auf den Weg gebracht haben, weil sie gemeint haben, die Unterstützung wäre in der breiten Masse da. Jetzt hat sich natürlich dargestellt, dass es in vielen Fällen nicht so ist. Und jetzt, wenn auf EU-Ebene beispielsweise die ersten Dinge wieder langsam zurückgefahren, es werden Fristen verlängert, du hast es jetzt gerade verfolgt beim Lieferkettengesetz, bei den Grenzwerten beispielsweise, laufen wir Gefahr, dass wir jetzt zu sehr das Pendulum wieder in die falsche Richtung schwenkt, dass irgendwie zu sehr der Fuß vom Gas ist, der falsche Ausdruck genommen wird, aber du weißt, was ich meine, dass die Leute dann wieder irgendwie so Zügel schleifen lassen und irgendwie erstmal alles wieder so rückgängig machen, erstmal ein bisschen wieder so in die Vergangenheit gucken und dieser notwendige Schwung uns genommen wird, der uns eigentlich jetzt dazu befähigen müsste, jetzt mal richtig in die Gänge zu kommen.
Ja, also das ist eine echt schwierige Frage.
Jetzt wird es philosophisch, ne? Ich weiß, aber
ist, fast schon philosophisch, ja. Also ja, ich bin bei dir. Ich glaube, wenn wir Dinge wieder zurücknehmen, dann verleitet das ganz viele, sich wieder zurückzulehnen und ihrem Daily Business nachzugehen. Ich glaube, dass wir, wenn wir Dinge nicht konsequent machen, dass wir dann Chancen liegen lassen. Also entweder, wie Meister Yoda das mal gesagt hat, tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuch. So, Und genauso sehe ich es halt auch, ne? Also wenn wir sagen, wir stellen die Chancen, die sich damit ergeben, in den Mittelpunkt, ja, dann können wir um diese Chancen herum Regulatoriken bauen, wir können Anreizsysteme entwickeln und. Aber wenn wir diese Chancen quasi kleinreden oder wegreden, ja, und sagen, nee, wir bleiben bei dem, dass wir Öl importieren, wir bleiben bei dem, dass wir Gas importieren, das alles verbrennen, dann wird sich in Zukunft nicht viel ändern. So. Und deswegen bin ich eigentlich ein Freund davon, als optimistischer Mensch eher die Chance in den Mittelpunkt zu rutschen und zu sagen, wir bauen um diese Chance alles rum und versuchen strategisch dahin zu kommen. So. Und das versuchen wir nicht nur bei mir im Unternehmen, das versuche ich auch in der Vernetzung mit anderen Unternehmen auf BVL-Ebene, im Themenkreis, Arbeit und, weil ich glaube immer noch daran, dass das ein guter Weg ist für Deutschland, für Europa, wenn wir uns dort resilienter machen.
Ja, du hast vorhin diesen Baustein Reden identifiziert als einen Part eurer Strategie. Das heißt ja auch, wie ihr nach außen kommuniziert, was ihr macht. Dass ihr sowohl nach innen kommuniziert und die Leute mitnehmt, als auch nach außen kommuniziert in Bezug auf, was ihr vorhabt, was ihr macht, wie weit ihr gekommen seid und so weiter und so fort. Jetzt vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, auch vor dem Hintergrund, dass auf der einen Seite des Atlantiks beispielsweise es gerade total en vogue ist, alles abzublasen, was mit Nachhaltigkeit, was mit Equality und so weiter zu tun hat, dass alles abgeblasen wird, auch mit Stolz abgeblasen wird und da irgendwie total sich reingelehnt wird in diese abwertende Haltung gegenüber allem, was Nachhaltigkeit, Klimawandel und so weiter zu tun hat. Das ist in Europa anders, zum Glück, aber es bleibt nicht, wir leben nicht im Vakuum, das bleibt nicht ohne Folgen für die Art und Weise, wie Leute hier denken, Wähler, Bevölkerung, Unternehmen, Unternehmensführer und so weiter, Politiker und so weiter und so fort. Ändert sich irgendwas in der Art und Weise, wie ihr jetzt sowohl nach innen als auch nach außen kommuniziert, in Anbetracht der Tatsache, dass sich irgendwie auch die öffentliche Diskussion gerade wandelt?
Ja klar, diese Dinge muss man natürlich adressieren, ne? Also ich kann nicht in meiner Bubble leben und sagen, wir sehen hier nur Chancen und die heben wir gucken weder nach links noch nach rechts. So, sondern deswegen ist dieser Part Reden ja auch so wichtig. Und der fokussiert sich nicht auf die Außendarstellung, sondern auf die Innendarstellung. Wenn man es in Prozent ausdrücken würde, dann fokussieren wir uns zu 80% auf die interne Kommunikation und zu 20 nach außen. Ja? Okay. Mhm. Und 20% außen heißt der Nachhaltigkeitsbericht oder so ein Podcast aufnehmen wie mit dir oder so. Ja. Aber wichtiger ist, den Menschen begreiflich zu machen im Unternehmen, warum wir das tun, warum wir diesen Weg eingeschlagen sind und warum wir bestimmte Veränderungen jetzt Stück für Stück herbeiführen und welche Veränderungen es auch in ihrem Arbeitsalltag damit einhergeht. Ja, und da sind Dinge wie, wir haben in Illingen LKW im Einsatz und jetzt fällt der wegen irgendwie einem Ladeproblem mit der Batterie, fällt der ein paar Tage aus, was gewartet werden muss. Und der Fahrer, der den vorher gefahren hat, muss auf den Diesel-LKW umsteigen wieder. Ja, der fragt uns mittlerweile täglich, wann er wieder seinen E-LKW haben kann, weil er natürlich merkt, das ist ein viel geileres Fahrgefühl. Und diese Gefühle und sowas, die müssen wir natürlich vermitteln, dass dann natürlich auch einfach positive Effekte mitschwingen, die eben nicht nur mit CO2-Reduktion zu tun haben, sondern auch mit Erlebnissen und Erfahrungen, die Mitarbeiter machen. So. Deswegen ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, die Diskussionen, die überall in der Welt gerade entstehen, mit aufzufangen und nicht außen vor zu lassen.
Gibt es noch ein weiteres gutes Beispiel, wo wirklich was angepasst habt? Ich meine, dieses Argument, was du gerade bringst, hättet ihr auch vor ein, zwei Jahren bringen können, ne? Wo das wichtig ist, irgendwie die Leute mitzunehmen und solche Stories auch intern zu erzählen, wie jemand irgendwie ein Elektro-LKW besser findet als ein Diesel-LKW. Aber heutzutage nochmal, jetzt konkret diese geänderte öffentliche Diskussion auch gerade, die ich so wahrnehme, die du wahrscheinlich auch wahrnimmst, dass es irgendeinen Einfluss hat, auch in der Art und Weise, wie ihr kommunizieren müsst.
Ja, insofern, als dass du natürlich mit sehr viel Fragen konfrontiert wirst, die Argumente aus populistischen Narrativen wiedergeben. Ne? Also zu sagen,
kann ich mir ganz gut vorstellen,
ja, also nehmen wir die Subventionen für Windkraft, ja, wo es ja komplett an der Realität vorbei Argumente entwickelt wurden, die sich nur auf kleine Aspekte darauf konzentrieren und sagen, das ist alles schlecht. Die werden subventioniert und deswegen wird der Strom immer teurer. Das lässt natürlich alle anderen Punkte außer Acht. So, und jetzt ist für uns eine Riesen-Challenge zu sagen, wie rückst du das jetzt wieder gerade? Also dieses schiefe Bild, was da entstanden wird, wieder so anzureichern. Und manchmal ist es da gar nicht nützlich, noch mehr Informationen reinzuballern, sondern manchmal ist es nützlich, auch das Schritt zurückzugehen und ins direkte Gespräch zu gehen. Und da gibt es einfach keine Blaupause, wo man sagt, ey, du musst ein paar Flyer in der Küche aufhängen und dann hast du es gelöst oder schickst eine Rundmail rum, sondern es sind ganz viele kleine Bausteine, die hier notwendig werden, um auch mit diesen Narrativen umzugehen.
Das hatte ich noch gar nicht im Blick, aber das ist in der Tat sehr, sehr wichtig, weil heutzutage so viel politisiert ja auch wird. Ne? Gerade aufgrund der Tatsache, dass alles, was die Leute sehen, irgendwie einen politischen Aspekt plötzlich hatte, was in der Vergangenheit wirklich niemand interessiert hat. Auf einmal wird das eine aufgereizte Atmosphäre, weil
Leute
aufgestachelt sind. Ja, und vor allem dieses
Aufgereizte, ne? Ja, also genau, die Leute gehen ja so, bei kleinsten Triggerwörtern gehen die Leute schon direkt an die Decke und du hast noch gar nichts gesagt. Und du musst auch mit ganz viel Emotionen kämpfen, die da entstehen, ne?
Das heißt, du bist viel auf TikTok und solchen Medien unterwegs, um einfach mal zu verstehen, was da eigentlich für Narrative unterwegs sind. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, das nachzuvollziehen, wenn man selber nicht so mal, zumindest mal so einen kleinen Fuß in der Bubble da irgendwie verbringt, oder? Wie machst du das konkret?
Ja, ich versuche schon, meinen Fuß aus der Bubble zu heben, aber ich traue mich einfach nicht zu tief reinzugehen in bestimmten Punkten. Also ich könnte mir nicht vorstellen, einen TikTok-Account zu haben und dann bestimmten Leuten zu folgen, weil ich glaube, das tut mir persönlich auch nicht gut. Und man muss sich da selber auch in gewisser Weise ein bisschen schützen, um zu gucken, wie kommt man voran. Und
schwierig, da die Balance zu finden wahrscheinlich.
Das ist ja auch persönlich für einen wichtig, dass man sich da nicht zu, weil das zieht einen ja auch übel runter, ne? Also es ist ja nicht so, dass es dann irgendwie motivierend ist. Vielleicht hast du so einen Post oder so, der dich triggert und motiviert, dagegen zu arbeiten. Aber das sind ja Millionen von Posts, die auf dich einprasseln und die dein Meinungsbild verändern und die dir nicht unbedingt nur Gutes tun. So, und genauso ist es mit, ich gucke zu viele Nachrichten heute im egal ob es Radio, ob's Fernsehen, ob's TikTok oder sonst irgendwas ist, weil das ist ja alles zugebombt mit schlechten Nachrichten. Ja. So. Und das musst du als Mensch, als ganz einfacher Mensch auch erstmal verarbeiten können. Das sind alles Themen, die da aufgemacht werden, die du gar nicht beeinflussen kannst. Also wenn Trump sagt, er stellt die Hilfen für die Ukraine ein, dann ist das furchtbar, ja, und belastet einen. Aber man kann es gar nicht direkt selber beeinflussen. Und dieses Gefühl, davor muss man sich selber irgendwann ein bisschen schützen.
Macht deine Aufgabe nicht viel einfacher.
Ja, absolut nicht.
Weil gerade auch wenn 80% deines Redens, ne, also Sprechen über Dinge, darin besteht, einfach mit Mitarbeitern zu kommunizieren und die einfach auch zum Teil ja auch in anderen Welten leben. Ist ja auch nichts Verwerfliches, dass sie in anderen Bubbles unterwegs sind, anderen Dingen ausgesetzt sind und so weiter.
Querschnitt der Gesellschaft.
Aber das irgendwie auch noch zusammenzubringen und irgendwie dann darzustellen, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, wahrscheinlich gar nicht so einfach. Noch ein paar abschließende Worte, vielleicht positive Worte. Wir wollen ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir ein bisschen mit einem positiven Gefühl rausgehen. Zumindest für die Hörer, dass die hier nicht rausgehen mit tränenden Augen, sondern mit dem Gefühl des Optimismus. Ja. Mit welchen Worten willst du uns noch hier aus dem Gespräch heute entlassen?
Also mein Credo ist, lasst uns gucken, dass wir die Chancen in den Mittelpunkt der Diskussion rutschen und gucken, dass wir gemeinsam diese Chancen anfangen zu heben. Und ja, wir als Mosolf machen einen Beitrag, ich als Lutz Fricke leiste einen Beitrag innerhalb von Mosolf, aber wir als Gesellschaft und wir als Unternehmen haben gemeinsam einen Auftrag, hier für unsere Kinder eine Welt zu hinterlassen, die lebenswert ist. Und das geht einfach nicht als einzelne Person, als einzelnes Unternehmen, sondern es geht nur, indem wir es zusammen machen. Und ich plädiere dafür, dass wir mehr zusammenkommen, mehr miteinander reden, wieder eine Diskussionskultur entwickeln, wo Kompromisse möglich werden und uns dann eine tolle Zukunft entwickeln.
Lutz, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Insights und ich bin gespannt, wie sich deine Rolle entwickelt, wie weit ihr da kommt bei Mosolf. Ich werde es weiterhin verfolgen und vielleicht gibt es dir nochmal die Chance, noch ein zweites Mal reden.
Ja, klar, gern.
Danke dir, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Danke, Boris. Bye, bye.
So, das war der BVL-Podcast mit Lutz Fricke von Mosolf. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.